Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Ja, guten Tag allerseits, ja Herrschaften, welcome zu einer neuen Ausgabe von Rodeo Radio, the Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Unser Gast heute ist Musikjournalist und einer der, man könnte auch sagen, der bekannteste deutsche Musik-Rock-Metal-Moderator überhaupt. Das Gesicht der MTV und Viva-Generation schlechthin.
Er ist am 27. Juni 67 in Ingolstadt, Illuminati City, geboren.
Er muss sich oft anhören, dass er stets bekifft wirkt.
Seine Mutter sagt, er sieht aus wie Brad Pitt.
Er hat schon den ein oder anderen Whisky-Cola mit Lemmy getrunken.
Ja, er ist natürlich Moderator, Journalist, Autor, DJ und gut aussehend.
Und spätestens seit seiner Sendung damals im letzten Jahrhundert Metalla auf Viva nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Howdy und welcome, Markus Kafka!
Donnerwetter, Herrschaften, was für ein Entree, da kann ich mich ja gleich wieder hinlegen.
Ja, ist doch schön.
Da kann nichts mehr kommen.
Aber noch sitzt du aufrecht.
Alles mal zusammengefasst, ne? Das war's, vielen Dank.
Und wir sind sehr,
Servus. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir freuen uns sehr und haben uns lange auf dich gefreut, weil das natürlich auch was Besonderes ist, wenn wir einen Podcast machen und vor uns sitzt die Ikone des deutschen Musikjournalismus, ja, ne? Und der Moderation.
Zu viele Ehre. Das, aber ich kann dich nur zurückgeben. Ich habe mich auch wahnsinnig auf unser Date gefreut heute, auf eure Einladung. Danke.
Gerne.
Weil ich hänge immer gern mit euch ab.
Ja, geil. Ja, nur vielleicht weiß es jemand noch nicht, wir waren bei dir zum Podcast zu Gast vor ein paar Jahren. Wir sind in Berlin mit dem Auto durchgefahren.
Ist das schon so lange her? Ein paar Jahre? Zwei?
Schon? Zwei ist es bestimmt her.
Oh Gott. Ja.
Und heute war geil auch damals und heute reden wir mal über dich.
Ja. Sehr schön. Du bei uns, das freut uns sehr.
Ja, du hast ein Buch mitgebracht, ne? Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Autor, wir haben dich als Autor vorgestellt und was gibt's Neues? Ist in Zukunft Kafka Pflichtlektüre in deutschen Schulen?
Ich muss lesen in der Schule, ja. Ja. Ich muss es auch deswegen lesen, haben mir meine Eltern gesagt, weil der Mann so ähnlich heißt wie wir.
Ja, auf jeden Fall. Außerdem ist das für die Schüler jetzt auch wirklich entspannter, wenn jetzt der Lehrer sagt, heute Kafka, also zum Glück der junge Kafka.
Ja, wir haben schon hier meinen, wie sagt man, Großcousin, also der Sohn meiner Cousine, der hat mir aus seiner Schule berichtet, dass in seiner Klasse wirklich gewünscht wurde, nicht Franz Kafka, sondern Markus Kafka zu lesen. Der hätte jetzt auch Bücher.
Zeit
kann man machen.
Ja, finden wir super.
Kafka ist Kafka.
Du hast ein Buch geschrieben, logischerweise über Musik, über eine Band, über deine All-Time-Favorite-Band schlechthin.
Ja, ich habe ein Buch über Depeche Mode geschrieben. Das ist erschienen in so einer kleinen Reihe beim Kibi Verlag. Das ist ein kleines Buch, das ist wirklich also ein kleines Buch. So, was ist denn das? DIN A6? Also so ein Büchlein eher.
Wir reden vom Format, ja.
Format, ja. Ist auch nur 100 Seiten und es ist erschienen in einer Reihe, die heißt die Kiwi Musikbibliothek. Also es sind, glaube ich, 10 Autorinnen und Autoren, die über die Künstler schreiben, die sie am meisten geprägt haben. Also bei T.S. Ullmann, der mit dabei ist, sind zum Beispiel die Toten Hosen, bei Tino Hannekamp ist es Nick Cave, bei Antonia Baum ist es Eminem und bei mir ist es eben Depeche Mode. Und was in dem Buch passiert, ist einfach, dass ich meine musikalische Biografie so ein bisschen an der Band spiegle. Mhm. Also es ist jetzt kein Sachbuch, es ist auch keine autorisierte Biografie der Band, sondern es ist eigentlich ja so ein bisschen der Soundtrack meines Lebens, eine Erlebniserzählung an Depeche Mode aufgehängt.
Okay, hast du die dann mal getroffen und auch interviewt?
Ja, ein paar Mal.
Also sind da auch Insider drin, die darüber hinausgehen, was dich persönlich geprägt hat, sondern du hast auch viel von denen gehört.
Genau, und dann hat man bei so einem Buch natürlich die Gelegenheit, Sachen zu erzählen, die man jetzt in den jeweiligen Sendungen vor der Kamera gar nicht gesehen hat. Ne, da sind ja dann immer nur ich und die Band und dann gibt's ein Interview, Frage, Antwort. Aber man sieht halt nie, was davor, danach passiert, drumherum, was eigentlich bei mir in der Birne passiert, dass ich wirklich vor meinem ersten Depeche Mode Interview eine Woche nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war und wirklich x-mal an den Fragen rumgedoktert habe.
Klar. Ja.
Und da aber auch schon gestandener Musikjournalist war, weißt du, ich habe mir meine erste Depeche Mode Platte mit 1981 gekauft, war ich noch nicht mal 14 Und war ab da dann eigentlich Riesenfan. Und das erste Mal getroffen habe ich sie über 20 Jahre später, 2001 bei den MTV Awards in Frankfurt. Und das war mein erstes Interview mit denen. Und da war ich auch schon eine ganze Zeit im Business. Hatte dann auch schon so Leute wie Madonna oder Metallica oder Red Hot Chili Peppers interviewt. Und dann kommt aber so deine Lieblingsband um die Ecke und du machst dir halt total in die Hosen. Weil wenn dieses Gespräch aus irgendwelchen Gründen scheiße läuft, die haben einen schlechten Tag, ich habe einen schlechten Tag, ich stelle beschissene Fragen, die haben keine Ahnung, keinen Bock auf das Interview generell, dann ist so dieses Fan-Sein
im Nachhinein,
ja, der ist total zerstört und dann ist so, ja, dann kann man die Musik auch nicht mehr hören. Alles ist kaputt. Das
stimmt. Ich wollte ja auch gerade fragen, Never Meet Your Idols heißt ja auch. Ist da eine Welt für dich zerbrochen oder hatte ich das dann erst nochmal richtig zum Fan gemacht, mal einen draufgesetzt?
Bei mir war es zum Glück so, dass ich noch mehr Fan war, weil die so cool waren, auch in diesem ersten Interview. Und wir haben uns so gut verstanden, so gut unterhalten. Und die waren auch exakt so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, dass sie sind. Auch wenn man die mal in echt trifft. Also die verschiedenen Charaktere innerhalb der Band. Und danach war ich noch mehr Fan. Ich habe, das war an dem Tag, an dem die MTV Awards waren, da musste ich, nachmittags hatte ich eine Live-Sendung, dann hatte ich dieses Interview, dann hatte ich noch mal eine Live-Sendung und dann habe ich auch noch einen Award verliehen. Also es war Mords-Action an dem Tag. Aber ich habe eben eins nach dem anderen gemacht und habe dann, als ich nach den Awards im Hotel zurück war, habe ich die ganze Nacht bis 8 Uhr morgens den kompletten Depeche Mode Backkatalog nochmal durchgehört.
Genau, so happy so war ich. Sein.
Geil. Habt ihr schon mal einen alten Helden von euch getroffen eigentlich?
Ja, wir haben Lemmy getroffen.
Siehste?
Wir waren mit Lemmy auf Tournee sogar. Wir hatten die große Ehre, noch zu seinen Lebzeiten 2014.
So einer seiner letzten Touren.
In UK.
England sogar.
4-5 Shows zu supporten. Wir waren zusammen mit The Damned. Die Vorbands von Motorhead.
Das ist ja ein geiles Line-Up.
Richtig
Mensch,
geil.
Dann habt ihr auch noch die Typen von The Damned, das sind ja ähnliche Legenden. Ne?
Ja, voll. Total, Wahnsinn. Das war auch total schräg und vor allem dann, ich meine, da kommt man sich auch so ein bisschen ähnlich vor. Ich meine, Motorhead hatte man damals, ne, habe ich noch auf meinen Mathehefter gekritzelt,
ja,
ne, als man 13, 14 war und dann stehst du irgendwann in derselben Arena, auf derselben Bühne mit Lemmy, das war schon abgefahren.
Ja, also äußerst Backstage, abgefahren. Die liefen da rum und Mickey D und alle am Start so und dann haben wir auch eine Audienz bekommen beim Meister, dürfen wir in seinen Backstage-Raum.
Ja, das war die letzte Show, ne?
Saß er an seinem Automaten, Spielautomaten,
immer dabei, ne?
Spielautomaten, immer Flightcase, er steht in der Garderobe und dann sitzt er da und zockt, raucht und trinkt. Ne? Er war damals aber schon bei Wodka Orange angekommen. Whisky-Cola hatte er schon abgelegt.
Aus Diabetes und so. Ja.
Und wir haben dann das klassische Foto gemacht, Lemmy auf dem Sofa, wir alle drumrum und mit Mittelfinger.
natürlich.
Die typische Handbewegung, weil welches Schweinel darf es denn sein? Ne? Wer, ja, bei Lemmy immer der Mittelfinger. Ja. Ne? Weiß Bescheid.
Motorhead. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ist Lemmy nicht der geilste Typ aller Zeiten im Business?
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Das ist halt pure Rock'n'Roll. Was der macht sein ganzes Leben, der ganze Lifestyle und alles passt wie die Faust.
Aber das ist auch so ein weiser Mann. Also ich habe Lemmy viermal interviewt und ich habe wirklich, muss ich sagen, jedes Mal was fürs Leben gelernt. Und das ist, also wenn man dann erstmal so die ersten 10 Minuten mit den üblichen Promo-Fragen, sage ich jetzt mal, das ist, man bringt ja immer eine neue Platte raus oder eine Tour, dann redet man erstmal darüber. Aber wenn man dann so in die Tiefe geht mit ihm, dann ist das wirklich so ein ganz, ganz großer, kluger, weiser Mann, bei dem ich dann nach jedem Gespräch das Gefühl hatte, dass Lemmy eine der totalen Lichtgestalten ist. So, dass man den, man muss mal sich mit ihm unterhalten haben, weil sonst fehlt was im Leben.
Das sagen viele, auch unser Booker zum Beispiel, der war ab und zu mal bei ihm eingeladen in L.A. oder Lemmy war bei ihm zu Hause hier im Prenzlauer Berg vorm Kamin.
Wir haben denselben Arzt übrigens.
Wir haben denselben Arzt und so. Und viele sagen, also wir hatten leider nicht so viel, wir haben nicht sehr viel mit ihm gesprochen. Außer Get the Boys some T-Shirts, gesagt.
Yeah, cool stuff,
cool bands und bla, great band.
Aber so. man erstarrt schon auch mal kurz in Ehrfurcht, ne?
So, extrem.
Ja, natürlich.
Vor allem, ich meine, der ist halt auch unfassbar bescheiden. Ich meine, auch Lemmy, ne? Ich meine, der ist eine Ikone.
Ja. Ne?
Richtig reich ist er, glaube ich, nie geworden. Motorhead sind, glaube ich, eine Band, die seit 4-5 Jahrzehnten jeder geil findet. Also vor allem. Auch, also vor Lemmy hat jeder Ehrfurcht und Respekt. Ja. Egal, ob es Punkrock-Bands sind, von damals, von heute.
Alle Metal-Leute,
alle Nicht-Metal-Leute.
Ja.
Jeder findet Motorhead geil.
Ja.
Und auch immer, also immer konstant. Es gab nie eine Phase, wo irgendwie mein Jahrzehnt der Metal- oder Rockmusik war, wo man sagte, ah, Motorhead, so wie Iron Maiden oder so, findet jetzt nicht jeder geil. Ne? Ist ja ähnlich lange da, aber das ist so, Motorhead und AC/DC ist so eine Liga oder Ramones.
Es sind halt so Bands, die nie ihren Arsch verkauft haben und die jetzt im speziellen Fall von Motorhead mit Lemmy halt so eine Ikone haben, der sich auch immer treu geblieben ist. Und es ist, es ist halt wirklich so ein totaler No-Bullshit-Typ. Ne? Ja. Und es ist wirklich so eine gute Haut, also auch wahnsinnig lustiger und freundlicher Typ auch. Wirklich mein erstes Interview, beziehungsweise das erste Mal, als ich ihn überhaupt gesehen habe, das war noch nicht mal ein Interview, da war ich in New York wegen irgendeinem anderen Job und bin dann in so eine Bar im Village gegangen. Und dann komme ich so rein und hinten in der Bar steht halt ein Flipper. Und an dem Flipper steht ein Typ und ich gucke erstmal nur so Stiefel und dann aber nackte Beine und dann so eine Jeans, Hotpants, so eine ausgefranste. Und dachte ich mir, steiles Outfit, Donnerwetter. Und sehe den Typen aber nur von hinten. Ja. Hab dann aber den Hut gesehen und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass jetzt in der Kaschemme im Village Lemmy am Flipper steht. Das muss ein Double sein, der sich dann auch nochmal extra behämmert anzieht mit der Hotpants. Ja. Und dann, wie man es halt so macht beim Flipper, legst du halt eine Münze drauf, so von wegen, kann ich mitspielen.
Ja.
Und dann lege ich die Münze drauf und guckt mich der Typ so an und ich so, fuck, es ist Lemmy. Und dann haben wir geflippert.
Mega.
Das war unser erstes Treffen überhaupt.
Geile Geschichte. Mit Lemmy geflippert.
Und konnte er sich später dann erinnern bei einem Interview?
Nee, also ich habe es ihm erzählt, weißt du noch, der Typ im East Village, der mit dir geflippert hat, macht ja wahrscheinlich jeden Abend 100 Mal, weil er steht da dann die ganze Zeit auch da. Nee, da konnte ich nicht mehr erinnern und das Interview, das erste mit ihm, hatte ich bestimmt 3-4 Jahre später. Und da war es eben dann so, dass ich auch extrem aufgeregt war, weil er halt auch einer meiner großen Helden ist. Aber der hat mich dann insofern beruhigt, als dass er mir, das Interview war, glaube ich, vormittags um 11, komische Zeit für ihn, aber es war irgendwie nicht anders zu regeln. Mhm. Dann haben wir um 11 dieses Interview gemacht und der erste Schritt von ihm war, mir, wie sich selbst auch, ein Whisky-Cola einzuschenken, aber halt seine Knallermische. Oh, 50-50 mindestens. Ja, wenn nicht sogar 60 Whisky, 40 Cola. Und ich hatte nichts gegessen zum Frühstück, weil ich so aufgeregt war. Und dann musste ich mir halt diesen Whisky Cola auf nüchternen Magen reinhämmern. Und ich sag's euch, also meine Zunge wurde sehr, sehr schwer nach 10 Minuten. Das war wirklich.
Das glaube ich.
Das Interview war auch so ein bisschen für den Arsch.
Weil aber die Nervosität war doch ein bisschen weg.
Die war komplett weg, aber inhaltlich war das natürlich. Konntest du vergessen.
Eigentlich. So schlimm wird es bei uns nicht. Wir haben jetzt nämlich fast den Startshot vergessen. Wird ein großartiger Podcast, der wird sehr spannend. Ich merke schon, wir kommen jetzt schon ins Schnacken und wir sind unstoppable.
Und jetzt wird...
In Lemmy-Manier, wir haben unseren Startshot mit unseren Gästen.
Ach so, den hatten wir nicht.
Deswegen.
Genau, wir sollen nochmal anfangen. Haben wir uns fast verquatscht jetzt. Möchtest du mit Eis?
Ja, gerne.
Nur einen kleinen. Einen kleinen Drachenbrücke.
Einen kleinen Lemmy.
Ja, also allein jetzt im Gedenken an ihn, ne?
Ja.
Also.
So, Markus. Prost.
Prost.
Auf Cheers.
Euch. Auf dich.
Bauten.
Cheers.
Yippie, yo. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie bist du denn zu dem geworden, was du heute bist? Wie bist du denn dazu gekommen, dass einer, der aus Ingolstadt auszog, das deutsche Musikfernsehen zu erobern?
Und wirklich alle getroffen hat, ne? Also you name it, du hast eigentlich wahrscheinlich alle Idole, Stars von allen Zuhörern persönlich getroffen.
Ich bin auch schon stone old, da kommt natürlich was zusammen. Wie kam ich aus Ingolstadt zu diesem Job? Eigentlich fing ich schon damit an, als ich noch da gelebt hat, als ich noch zur Schule gegangen bin. Wenn wir ganz weit zurückfahren, dann schon als 11-12-Jähriger habe ich tütenweise Platten in meine Klasse geschleppt, weil ich der Ansicht war, dass meine Klassenkameraden nur Scheißmusik hören.
Und dann war wahrscheinlich auch so.
War natürlich auch so und dann habe ich denen gesagt, hier guck mal, das ist AC/DC, das ist nicht schlecht, kann man aber auch hier, Joy Division, Bauhaus, The Cure, auch nicht schlecht. Und die haben halt natürlich Ende der 70er, Anfang der 80er, was hat man da für Musik gehört, aber Smokey, solche Geschichten, wenn überhaupt. Mhm. Und das fand ich nicht so gut.
Ja.
Und dann hat sich eigentlich nur der Hebel vergrößert, als der erste Privatsender 1984 in Ingolstadt aufgemacht hat. Da bin ich sofort hingestiefelt und habe gesagt, ich möchte hier eine Radiosendung machen, weil Radio für mich als Jugendlicher das Tor zur Welt war. Also ich bin ab dem Alter von 11, 12 bin ich wirklich jeden Abend vorm Radio gesessen und habe Tapes mitgeschnitten. Mhm. Und so hat sich dann auch mein Musikgeschmack rausgebildet und der Wunsch, selbst mal vielleicht im Radio zu moderieren oder zumindest irgendwas zu machen, bei dem ich über Musik reden kann, bei dem Musik Gegenstand meines Berufs ist. Und dann bin ich also zu diesem Radiosender gelatscht und musste da erstmal so Hiwi-Jobs machen, klar. Und habe aber dann irgendwann so eine Sendung co-moderieren dürfen und bin dann mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche, den ich für so einen Gaggenjob bekommen habe, nach Nürnberg gegangen, wo ich dann studiert habe, zum erstbesten Sender, dessen Musik ich gut fand, und habe gemeint so, hallo, ich habe schon mal beim Radio moderiert, das würde ich jetzt hier gerne auch machen, wenn es geht.
Sehr cool.
Und dann
ist halt geklappt.
Zufällig ist dann ein Moderator ausgefallen bei denen und dann haben sie sich daran erinnert und 2 Wochen später kam dann ein Anruf für unsere Indie-Metal-Sendung. Brauchen wir jetzt kurz einen Moderator? Und ich so, kann ich machen. Und so ging das dann los. Und dann habe ich halt für Stadtmagazin geschrieben, für diverse Musikmagazine. Und nach meinem Studium, ich habe Theaterwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert, das sollte alles schon in so eine Richtung Journalismus gehen, habe ich dann halt sofort einen Redakteursjob bekommen bei Headbangers Ball. War das Magazin, das zur MTV-Sendung damals ins Leben gerufen wurde. Gab es nicht so irre lang, aber die Leute vom Metal Hammer wurden da auf mich aufmerksam. Und nachdem das Magazin pleite war, haben die mich gefragt, ob ich nicht da als Redakteur arbeiten möchte. Und der Metal Hammer wiederum hatte eine Kooperation mit Viva. Ja. Für die Metal-Sendung da, Metalla. Ja. Mhm. Und die hatten einen Moderator und waren dann aber der Ansicht, dass man so nach 1, 2 Jahren da vielleicht mal frisches Blut reinbringen müsste. Und die fanden die Sachen ganz gut, die ich im Hammer geschrieben habe, und meinten dann zu mir so, hast du nicht Bock, das vor der Kamera zu erzählen, was du da schreibst? Gesagt, ja, jetzt nicht unbedingt. Die finden ganz gut, dass die Leute nicht mein Gesicht kennen. Aber ich kann es auch mal probieren. Und dann hat es mir sofort totalen Spaß gemacht und ich fand es auch praktisch, dass ich nicht mehr tippen musste. Ja, einfach klar, Kamera quatschen. An, Mund auf, raus, ja. Fertig. Und so ging es alles los. August 95 bei Viva. Ich hatte jetzt ja auch dieses Jahr mein 25-jähriges Musikfernsehjubiläum.
Wow.
Ja, so lange ist es schon wirklich. Da sagen dann auch Leute, fucking hell, so alt bin ich schon, weil ich gucke dich schon so lange. Ja, stimmt, weil ich bin auch schon eben so alt. 95 ging es los bei Viva, dann 97 Viva 2 und 2000 dann MTV. Und das war natürlich so der große Schritt
Klar.
in den Mainstream und auch so, was jetzt Bekanntheit betrifft und dann auch Leute, die man trifft. So kam das alles. Also es ging schon alles relativ, wie soll man sagen?
Glatt.
Glatt. Und ich höre jetzt wirklich so noch meinen Papa, habe ich noch im Ohr, als ich ihm mit 18 eröffnet habe, dass ich gerne Journalist werden möchte, und zwar konkret Musikjournalist, meinte der so zu mir so im breitesten Bayerisch, Gebur, das ist doch kein Job, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby.
Ja, das hören die Mucker doch auch immer von ihren Eltern.
Ja, das ist so immer das, was als erstes kommt.
Leidenschaft und Beruf haben unsere Eltern nicht so gerne zusammengebracht.
Ja. Ne? Das ist das eben so, das kannten die in der Form gar nicht, und das ist doch das Geilste überhaupt, weil ich sage, ja, mein Papa hat recht, ich habe das große Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.
Das stimmt, und muss man sagen, bei aller Fairness, ne, also es ist natürlich ein Lucky Strike ganz oft.
Total.
Es gibt total viele gute Bands und viele Bands, also so weit wie wir es geschafft haben, ist wirklich ein Privileg auch, ne. Mit Glück natürlich viel Arbeit schon auch dazu, aber ein Haufen Glück auch. Ne?
Und immer das Beste, was passieren kann, ist, dass das, was man am liebsten hat, wenn man damit sein Geld verdienen kann.
Ja, natürlich. Ja, ich mache den Scheiß so gern, weißt du?
Popstar oder Journalist, so
kann man ist erstmal relativ haben, unrealistisch, weil es ja, genau. ganz, ganz wenige dann am Ende nur schaffen. Deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich zu diesen wenigen gehöre. Aber es ist wirklich so. Ich mache diese Sachen so gern und mit so viel Herzblut und Leidenschaft, dass ich sogar zahlen würde dafür, die machen zu können. Und stattdessen finanziert mir das seit Jahrzehnten die Miete. Und das ist eigentlich unfassbar. Ne?
Jetzt bald wirst du angeschrieben.
Fliegt mir vielleicht um die Ohren. Du warst einfach nur ehrlich.
Für 500 Euro würden wir Ihnen, Herrn Kafka, gerne einen Moderationsjob anbieten.
Ja, aber in der Tat, also auch wen du alles getroffen hast, da würden in der Tat viele Menschen für zahlen. Und zwar einen Haufen Geld.
Ja, das ist natürlich, Gegenstand des Berufs, dass man Interviews macht mit Leuten, die eben nicht mit vielen anderen Leuten sprechen. Mhm. Und aber ganz viele würden gerne sich mit denen man unterhalten, weil sie Idole sind, weil die Leute Fan von ihnen sind und ich darf die treffen. Und da sind natürlich auch viele Leute dabei, die, von denen ich Fan bin. Und ja, wo ich auch wahnsinnig dankbar bin dafür, die mal treffen zu dürfen.
Wer war so dabei? Also Depeche Mode haben wir, Motorhead haben wir.
Ja.
Highlights.
Highlights, ganz klar Ozzy.
Ja, ging das mit ihm?
Das ging total. Das ging, ja. Da hatte er wirklich eine gute Phase und also wirklich ein wahnsinnig lustiges Gespräch. Das Entree war schon so geil. Sein neues Album kam raus, das muss so irgendwie 2011, 2012 rum gewesen sein. Man konnte sich vorher die Platte im Nebenraum anhören und dann eben zum Interview gehen. Und dann gehe ich so rüber in das Interviewzimmer und meine so, Ozzy, man, I just heard your new record and my ears are still ringing. Und er so, what?
Sorry?
Er hört halt wirklich so unfassbar schlecht. Ne?
Und seine Ohren ringen.
Ich sage ihm so, ich bin ganz taub, meine Ohren pfeife und er versteht halt überhaupt nicht, was ich sage. Und so war der Einstieg ins Interview. Aber er hat dann wirklich so unfassbar lustig und selbstironisch von seinem Quad-Unfall erzählt und hier so diese ganzen krassen Geschichten auf Tour mit Motley Crue und also auch die Fledermaus-Story nochmal, die er mir haarklein erzählt hat. Und man denkt sich halt so, ja, ich habe die Geschichten von allen möglichen Leuten zigmal gehört, aber die von ihm mal persönlich zu hören, so was ihm da durch den Kopf ging und wie er das empfunden hat, von Nahtoderfahrung bis hin zu Tiere den Kopf abbeißen, das war halt schon wirklich, das war unfassbar. Also Ozzy, ja, der war auf meiner Live-Goal-Liste ganz, ganz oben. Den habe ich noch getroffen. Robert Smith von The Cure, auch großes Idol von mir.
Ja.
Metallica natürlich, wo ich ganz früh Fan war.
Selbstverständlich.
AC/DC. Habe ich schon gesagt AC/DC?
Nee.
AC/DC.
Hast du?
Ja. AC/DC. Wow.
Seltene Momente, sehr seltene Momente, weil so viel machen die nicht.
So viel machen die nicht. Und
wann
da
war
bin
das?
Ich. Das war 1996, 97 um den Dreh. Ich weiß gar nicht, welches Album da rauskam. Kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben die da wirklich mal ordentlich auch was fürs Fernsehen gemacht und ich durfte die da für Metalla, für Viva interviewen.
Geil. Boah,
unvergesslich.
Ich hätte ja gern Bon Scott mal getroffen.
Ja.
Na gut.
Das war bestimmt eine Granate.
Das blieb uns natürlich allen leider verwehrt. Ja, aber sonst, also so alle Leute, die ich aus dem Metal dann gut fand, Pete Steele, Slayer, Anthrax, also die ersten Metal-Bands, die mich geprägt haben, Glenn Danzig, Nick Cave, die ganzen düster Mucker, ich war ja auch lange Goth, also so, eigentlich war ich ja erst Elektropop, dann war ich Goth, dann war ich so Indie-Rock, dann war ich volles Rohr Metal und dann war ich wieder Indie und dann kam auch noch Techno dazu und jetzt bin ich irgendwie alles,
halbes alles
auf einmal.
Ja, ist doch gut, aber das macht es ja aus. Das ist aber auch das, was man mitnimmt aus Musik, finden wir auch, dass man über die Jahrzehnte, die man mit Leidenschaft Musik hört, konsumiert, macht auch, immer breiter wird, also auch immer mehr zulässt. Wenn man Teenager ist, hat man eine Richtung und dann gibt es nur das. Und
eine Schublade
und man ist relativ,
da greifen die Kumpels alle rein und da ist
man ist relativ fanatisch auch. Ne?
Klar, also ist man selbst eine klare Grenze. Teil der Geschmackspolizei. Ne?
Genau, exakt
klare so wie du Anzeigen sagst. An andere Leute und an sich selber. Hm. Ich darf das nicht hören, weil es nicht zusammenpasst.
Und irgendwann wird das breiter. Ne? Man merkt irgendwann, dass gute Songs sind gute Songs und das ist egal,
welche Genre. Gute Künstler und gute Songwriter oder so, da kann man ja auch mal was gut finden, was man nicht so in der Schublade hat. Das lässt man im Alter immer mehr zu.
Ich muss mich auch vor niemandem mehr rechtfertigen. So, also ich hatte eine harte Zeit, als ich die Metal-Sendung moderiert habe und Leute gesagt haben, du bist ja gar nicht richtig Metal. Du bist ja nur so ein Poser. Du hörst ja nebenbei auch Drum and Bass und Britpop und sowas. Und außerdem hast du noch nicht mehr richtig lange Haare. Und das war, das war schwierig zu der Zeit, weil dann auch bei Metal Hammer, dass ich dann eben über die Bands geschrieben habe, vorzugsweise die nicht richtig Metal sind. Also so, damals kam ja Crossover auf und ich habe immer so Rage Against the Machine, das war meine Band, die ich interviewt habe, Korn, Nine Inch Nails, solche Geschichten, die viele Metal-Leute auch gehört haben.
Was du alles, wen du alles hattest.
Hast du schon Warner getroffen?
Ja.
Tatsächlich.
Kurt Cobain? Ich habe Kurt Cobain interviewt auf der ersten Deutschlandtour von Nirvana. 1989 muss das gewesen sein oder 88.
Also die Bleach oder
die Bleach-Tour, da waren sie zusammen mit Ted, so einer anderen Band aus Seattle, auf so einer Co-Headliner-Tour. Und da habe ich die gesehen in einem kleinen Laden Zirkus Gammelsdorf in Bayern. Und da habe ich auch schon beim Radio moderiert und durfte dann Kurt Cobain interviewen. Und habe den halt kennengelernt, damals als sehr, sehr schüchternen, schlauen, introvertierten, aber sehr bewussten Typen. Also der hat während des Interviews hat der eigentlich die ganze Zeit so ein Loch in seinen Wollpulli gebohrt. Das wurde immer größer und größer und größer. Und am Ende des Gesprächs hatte er dann so ein Riesenloch in seinem Wollpulli. Und wir haben da aber auch schon über ganz viele so tiefe Sachen gesprochen, über Sexismus in der Rockmusik, speziell die Kollegen aus Los Angeles, die, die da ganz vorne waren. Wir haben über Politik geredet, über Heroin, weil er damals schon in Seattle viele Leute an der Nadel hingen und so. Wir haben über Musik geredet, über seine großen Idole, Pixies, Melvins und so weiter. Es war ein total tolles Gespräch.
Also vor seinem Riesenerfolg.
Vor seinem Riesenerfolg, ja, genau. Ja. Und das zweite Mal hätte ich ihn treffen sollen beim letzten Konzert, das Nirvana jemals gespielt haben, im März 1994 im Terminal in München. Alright. Da war eigentlich ein Interview anberaumt und dann hieß es ein paar Stunden vorher, Kurt fühlt sich nicht so gut, wir müssen das Interview mit ihm leider absagen, du kannst es noch mit Dave machen und Chris. Und dann habe ich es mit den beiden gemacht und habe gemeint, so, was ist los mit Kurt, man hört nicht so viel Gutes in letzter Zeit über seine Gesundheit, wie geht's ihm? Dann haben sie gemeint, ja, ist irgendwie scheiße. Also der hat ja so Magenprobleme und dann hat er Heroin draufgeschmissen und das war natürlich alles schon zu einer Zeit. Da ist er dann ja auch kurze Zeit später ins Krankenhaus in Rom eingeliefert worden.
Ja, genau.
Und dann ging es ja dahin. Und
man ahnte es schon damals.
Wenige Wochen später, am 5. April 1994, hat er sich ja dann umgebracht. Ja. Und das, ich habe nur kurz über den Gang schleichen sehen und habe nur gesagt so, Kurt, I hope you're doing fine, I hope you will get better. Und er nur so, ja. Und das Konzert war ja auch ganz, ganz komisch in München. Also er hat ja auch kaum ins Publikum geguckt und war auch so ganz abwesend. Und ich glaube, Smells Like Teen Spirit haben sie dann gar nicht gespielt und die Leute haben dann gebuht und so. Also es war ganz, 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 ganz schlimm. Und den an dem Tag nicht interviewen zu können, das war eine Sache. Und dann aber ein paar Wochen später die Meldung von seinem Tod zu bekommen, das war dann so, oh Mann, echt, ich habe den vor ein paar Wochen noch über den Gang schleichen sehen und da sah er schon echt nicht gut aus. Und das war dann wirklich eine Tragödie für mich. Also, ich kam da auch gerade von einem Job aus USA zurück und komme in meine Redaktion bei Metal Hammer und dann haben die gesagt, hast du schon gehört, Kurt Cobain ist tot? Und ich so, was? Ja, musst einen Nachruf schreiben jetzt. Und dann hatte ich wirklich so Tränen im Auge, als ich den Nachruf geschrieben habe. Weil ich den halt auch als Mensch sehr, sehr mochte.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Man war auch eine Ikone. Also als die Nachricht kam, habe ich, glaube ich, auch ein bisschen geweint. Das war so damals so ein Anfang, waren wir alle Anfang 20.
Ja.
Da war es halt der Held, ne? Also einer der Helden. Die Grunge-Bewegung war eher sehr intensiv für alle. Trinken wir auf Kurt.
Trinken wir auf Kurt.
Genau.
Mensch, auf Kurt. Lenny, Kurt, alle nicht mehr da. Aber Ozzy ist noch da.
Wir machen mal eine kurze Runde, quick and dirty.
Oh, okay.
Quick and dirty, alrighty.
Dann nehme ich vorher noch ein Schlückchen.
Viva oder MTV?
Oh, das ist aber gemein. Weil ich war ja bei beiden und ich meine, Viva, bin ich unendlich dankbar, dass ich da meine Anfänge haben durfte. Und aber klar, also die größere Strahlkraft, das hat ja natürlich dann schon MTV.
Ja. Depeche Mode oder Motorhead?
Oh Mann, Depeche Motorhead.
Nicht schlecht.
Mode. Ja, gut.
So. Interviewen oder interviewt werden?
Ich finde es mal ganz geil, wenn man hier so No-Brainer-mäßig mit dem Whisky auf diesem Stuhl sitzen kann und Fragen gestellt bekommt. Also ich mag beides gleich gern. Ich komme natürlich deutlich weniger oft in die Verlegenheit, dass ich selbst interviewt werde, als dass ich Leute interviewe. Aber das mache ich auch für mein Leben gern. Ist eigentlich so meine Lieblingsbeschäftigung innerhalb meines Berufs als Musikjournalist.
In der ersten Reihe abgehen oder im Hintergrund mitnicken?
Eher im Hintergrund mitnicken, wobei das Problem dabei ist, dass ich mit meinen 1,50 halt einfach nichts sehe. Einziger Vorteil jetzt in der Corona-Zeit, die wenigen Konzerte, die durchgeführt werden, wie jetzt beim Reeperbahn-Festival im September, die sind bestuhlt und betischt. Ich sehe also endlich mal
sind
was.
Sind die tatsächlich jetzt alle bestuhlt, ja?
Ja, wow. Die draußen, da waren teilweise, da waren so Liegestühle bei der einen Bühne, bei der anderen Bühne waren so Kreise auf dem Boden gemalt, in 2 Meter Entfernung, da konnte man stehen. Aber die Konzerte in den Clubs, die ich mir angeguckt habe, die waren alle mit Tischen und Stühlen. Und man durfte sich an den Tischen bewegen, also man durfte im Sitzen tanzen und abgehen, aber man durfte nicht aufstehen.
Im Sitzen abgehen?
Ja, das ist nicht so ganz einfach, man durfte noch nicht mehr auf dem Tisch tanzen.
Es ist ein schräges Gefühl, oder? Wenn man eigentlich so aus Zeiten noch mit Nirvana, Motorhead und Co. kommt und dann solche Konzerte heute miterleben
muss. Ist mega schräg. Ich frage mich dann auch, wie es für die Künstler auf der Bühne ist, wenn da so Leute vor einem sitzen wie beim Vertreterkongress und die blöd anschauen, oder?
Ja, ätzend.
Ja, und deswegen, das wird natürlich auch nur eine Episode jetzt bleiben und sobald die Leute wieder durchdrehen dürfen, werden sie das auch sofort tun.
Top 3, also wir haben über tolle Interviews gesprochen, die du führen durftest, gibt es auch richtig miese Interviews, ganz schlechte, die 3 schlechtesten Interviews, die dir widerfahren sind.
So, die so richtig daneben gingen oder wo sich einer, was weiß ich, so richtig abgefuckt hat. Oder, ja,
oder daneben genommen, also gar nicht mal dir verschuldet oder so, einfach was passiert ist, hat nicht geklappt, war scheiße.
Ich hatte wahnsinnig Glück, weil, keine Ahnung, also die hatten immer alle einen guten Tag. Bon Jovi fand ich so ein bisschen grenzwertig. Das liegt aber so an seiner sehr slicken Art. Also ich mag ja immer gerne, wenn man mit Künstlern so eine Ebene entwickeln kann, die dann eben nicht wie so ein Frage-Antwort-Ding ist, sondern wie ein Gespräch zwischen 2 Menschen.
Absolut.
So wie beim Nudelsalat 5 Uhr morgens in der Küche auf einer guten Party. Man lernt sich kennen, man hat ein gutes Gespräch. Bon Jovi ist aber eher so der Typ, da wollte das Management vorher schon mal die Fragen sehen.
Aha, okay.
Mit dem Resultat. Weißt du, der hat eine neue Platte rausgebracht, die aber noch gar nicht, beziehungsweise der hat gerade eine neue Platte fertig gemacht, die aber erst in 3 Monaten rauskam. Aber man durfte nur darüber sprechen, über nichts Altes. Und der wollte
partout nicht. Also umgelegte Eier, noch nichts gehört, gar nichts.
Und dann nicht über die 80er, nicht über Klamotten, nicht über Frisuren. Verstehe ich ja, dass ihn das nervt zwischendurch, so mal immer so auf die Spandexhosen und die Dauerwelle festgenagelt zu werden. Ja. Aber
und hast du auch bei Europe gesungen?
Warst du nicht der von Europe?
Hört er ganz gerne wahrscheinlich.
Das war mal eine Schlagzeile in der Bravo, erinnere ich mich noch.
Ja. Das ist geil.
Europe und Bon Jovi, gleicher Sänger, Fragezeichen.
Wow, geil. Wow. Das ist natürlich, wow. Ja. Das ist Journalismus. Aber hier bei Bon Jovi, wir hatten 30 Fragen auf dem Zettel und das Management hat 28 davon rausgestrichen.
Nee.
Da weißt du Bescheid.
Was blieb übrig?
Ach Mann.
Naja, ich habe halt versucht, diese Fragen, die eigentlich gestrichen wurden, verklausuliert irgendwie anders zu stellen. Und letzten Endes hat es einigermaßen funktioniert, weil ich weiß nicht, ich hatte dann so eine Idee, nachdem die ersten 5 Fragen so komplett sinnlos verpufft sind und dachte mir, ja, wenn es jetzt so weitergeht, dann kann ich eigentlich gleich aufhören. Und ich habe dann so ein paar Fragen, das sind dann immer so, ja, so die Asse im Ärmel. So, wenn gar nichts mehr geht, dann stelle ich Leuten die Frage. Und ihm habe ich die Frage gestellt, was war denn irgendwie das Schrägste, was je bei einem Konzert von dir auf die Bühne geworfen wurde, aus dem Publikum? Und dann hat er gesagt, ein Schweinekopf.
What?
Echter was? Schweinekopf.
Fuck.
Und dann haben wir halt über diese Geschichte geredet. Habe ich gesagt so, Das ist ja erstaunlich, dass jemand sich die Mühe macht, sich zu Hause erstmal einen Schweinekopf zu besorgen, ja, beim Metzger,
den
oder
schmuggeln.
Er hackt den selber irgendeinem Viech ab oder so. Ja. Dann packt er den in eine Plastiktüte, kriegt den irgendwie an der Security vorbei, ins Konzert rein, geht vor und schmeißt diesen Schweinekopf auf die Bühne. Und, fand ich eine super
und
Geschichte.
Warum? Und also warum? Es gibt ja hier die Pferdekopf-Story, Mafia und so, Pferdekopf. Klar, aber vielleicht war das auch so hier eine Blacklist.
Es war auf jeden Fall ein Signal, aber er hat es nie rausgefunden, weil, ja, der Typ, der hat nie die Gelegenheit gehabt, ihn zu fragen, hey, warum schmeißt du einen Schweinekopf auf meine Bühne? Und das war eine gute Geschichte. Und dann musste er selber nochmal über die Story lachen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann. Aber es war eine harte Nuss, weil er schon relativ glatt ist. Also, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber sehr, sehr schwer zu greifen. Und das macht mich dann immer unglücklich.
Okay, also sonst keine schlechten, krassen Interviews, wo du sagst, Mist, das war gar nichts.
Total, ist dir mal einer vom Stuhl gefallen? Kam einer so breit zum Interview, dass nichts ging?
Blur waren mal total bekokst beim Interview, aber dann habe ich gesagt, ist jetzt scheiße.
Ihr seid scheiße.
Ist jetzt scheiße, wir können jetzt auch aufhören, weil so mit bekoksten Typen brauche ich nicht reden. Ja. Nachmittags um 3 oder so, weißt du, da auf dem Schlückchen Whisky.
Stimmt, Prost. Aber es ist auch anders geworden, oder? Muss man mal sagen. Also ich meine, du kommst aus der guten alten Zeit. Also kann man so sagen. Oder aus einer anderen Zeit. Als MTV, als Videos Stars machten. Ne? MTV hat Stars gemacht. Viva auch, durchaus. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass das Allergrößte und Wichtigste war damals, ein Video zu produzieren, was auf MTV oder Viva ausgestrahlt wurde. Und wenn die gesagt haben, nee, machen wir nicht, oder in eine ganz schlechte Rotation reinkamst, warst du
Katastrophe.
Deprimiert. Ja. Das war scheiße. Und wenn aber so ein Ding auf Heavy Rotation ging oder eben in so einer Sendung Headbangers Ball oder aber was weiß ich.
Na, aber allgemein, wir haben es ja auch durch. Wir
wurden
ja
auch
immer abgelehnt in unseren Anfangszeiten.
Dann war das der Durchbruch für viele Stars. Und heute kann man schon sagen, Streaming killed the Video Star, auch so ein bisschen. Oder Social Media auch. Ne?
Na, guck mal, was wir jetzt hier auch machen in unserer Radioshow. Wir können jetzt ruhig mal den Spieß umdrehen und sagen, Radio killed the Video Star.
Du warst ja ein VJ. Ne? Also du hast ja auch Musik wie im Radio zur guten alten Zeit den Leuten das, was du geil fandst, den Leuten mit an die Hand gegeben und gesagt, hier, das empfehle ich euch, zieht euch das mal rein.
Ja, also
das fehlt ja heute.
Bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin zwar grundsätzlich überhaupt kein Typ, der von guten alten Zeiten redet, weil ich eigentlich mein Leben immer so angegangen bin, dass morgen eigentlich noch geiler ist als gestern. Ja. Also jetzt mal so ganz grundsätzlich. Aber was natürlich stimmt, ist, dass es diese Tendenzen jetzt gab. Und ich bin aber der Überzeugung, dass so eine Bewegung auch immer eine Gegenbewegung hervorruft. Und ich merke halt jetzt schon, also die Existenz eurer Radiosendung, der Boom von Podcasts und so weiter und so fort, dass Leute sich zunehmend schwerer in diesem Überangebotsdschungel da draußen zurechtfinden. Und klar, du hast einen Algorithmus, der dir beim Streaming das Zeug reinspült und so, aber du hast eben nicht mehr so wirklich Leute, die das kuratieren.
Korrekt.
Die Empfehlungen aussprechen, die dieses Dickicht ein bisschen lichten für dich.
Genau.
Und ich merke halt so, selbst an Anfragen, die an mich herangetragen werden, oder generell, wie nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch bei Leuten, die 10, 20, 30 Jahre jünger sind, wie da Musik konsumiert wird, dass es zumindest, ich sage jetzt mal, im Untergrund Tendenzen gibt, die darauf hindeuten, dass so gewisse inhaltliche musikjournalistische Formate, dass Personen, die sich damit beschäftigen und eine entsprechende Expertise ausweisen, dass da so eine kleine Renaissance ins Haus steht.
Glaube ich auch, auf jeden Fall. Das ist immer so eine Welle. Ne? Man hat ja auch genremäßig, Rock ist irgendwie tot, gerade im Radio. Oder
totgesagt, ohne Ende, 100 Mal schon. Und natürlich wird das auch wiederkommen. Das wird so groß sein, wie es auch mal war.
Und auch die Zeit, dass die Rebellion wieder ist, dass die Kids sich eine Gitarre kaufen, in den Keller gehen oder in die Garage und eine Band machen. Das wird es auch wieder geben. Ne? Und das ist ja im Moment tot.
Bin ich davon überzeugt, klar. Weil also irgendwann werden die Leute auch das mal überhaben, dass die Wärme und die Greifbarkeit von Musik fehlt. Also eigentlich das, was ja Musik über die Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Mhm. Selbst wenn ich einen Techno-Track habe und ein gutes Techno-Set, dann hole ich mich das körperlich ab. Das berührt mich. Und ne, von Rockmusik auf einer Bühne, wenn ich vor dieser Bühne stehe, ganz zu schweigen, das ist ja, das macht Sachen mit einem. Das ist ja wirklich so ein totales Money-Can't-Buy-Ding. Und ich konsumiere das ja auch alles wie ein Irrer. mache ja nichts anderes als Musik hören und dann auch so für meine Radiosendung, für meine Fernsehsendung. Ich bin ja so rund um die Uhr so am Dauerkuratieren.
Ja, ja.
Also alles, was ich geil finde, muss halt irgendwo platziert werden.
Mhm.
Und deswegen höre ich halt so viel Musik und merke dann aber so, es kommt halt immer noch wahnsinnig viel geiles Zeug raus. Also so trotz der Tendenzen der letzten Jahre habe ich noch nicht so wirklich große Qualitätsverluste bemerkt.
Ich finde aber auch in Bezug auf MTV wieder Videokunst. Ne? Das war eine Kunstform und da sind ja große Sachen entstanden.
Ja.
Also ich habe das geliebt, so epochale Videos wie Metallica One, die so 7 Minuten Videoclips dann hatten, die hat irgendwie...
Ja.
20 Millionen Dollar gekostet haben in der Produktion.
Ja, Videoclips als Kunstform.
Heute verkümmert so ein Video halt, um auf YouTube sich einen runterzujuckeln irgendwie. Ne? Und
oder Budget Snippets, haben, Snippets auf Social Media mal irgendwie,
dass ja, man und
Content hat.
Plattenfirmen geben kein Geld mehr aus, um ein geiles Video zu bauen.
Wird ja auch kaum mehr gespielt, im Fernsehen jetzt zumindest. Was ich aber beobachtet habe, also klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass die große Zeit, die große Ära der Musikvideos, das war so Mitte 90er bis, sagen wir mal, 2003, 4, 5, so in den Dreh. Als
ja.
Ist ja auch noch viel im Fernsehen gespielt worden und als es halt auch so Knallerregisseure gab, so wie Jonas Ackerlund und Mark Romanek und die halt diese Wahnsinnsdinge gebaut haben, Space, ja. Spike Jones und so. Aber klar, irgendwann haben die Plattenfirmen gesagt so, wir verkaufen weniger CDs, wir haben weniger Geld, die Dinger werden nicht mehr gespielt, werden nur noch Reality und Klingelton und tralala.
Ja.
Und dann hat ein Musikvideo als Kunstform so eine richtige Delle. Da kamen ganz wenige Sachen und die waren auch echt so Billo, Ballo, Allo, alle. Und dann, aber als Social Media so angezogen hat und das wichtigste Promo-Tool für Bands wurde und endlich auch mal vernünftige Leitungen da waren, also so sagen wir mal so ab 2008, 2009, da habe ich die Beobachtung gemacht, dass Musikvideos auch so eine Renaissance haben, weil man jetzt ja gesehen hat, wenn die geil sind, dann werden die halt auf Social Media geteilt wie nichts Gutes. Und das ist ja ein Promo-Tool, das wesentlich besser ist, als was eine Plattenfirma veranstalten kann. Und wenn ein Video, ich finde zum Beispiel Kendrick Lamar, ist für mich jemand, der herausragende Videos macht und der so das Video als vielleicht sogar soziokulturelle, politische Kunstform wiederbelebt hat. Der hat unfassbar viele Referenzen in seinen Clips und ganz tolle, wichtige Aussagen auch. Finde, man sollte nicht aufgeben, gute Videos zu machen.
Ja, ist halt so eine Kostenfrage. Ne? Wir würden so gerne tolle Videos machen, aber haben da auch in der Vergangenheit viel Geld ausgegeben.
Aber also ich finde, ihr seid da schon auf einem extrem guten Niveau auch.
Also, ja, wir haben auch visuell ist für Bosshaus auch wichtig, ne, um
klar,
uns die Welt zu zeigen. Und wir haben Bock drauf und wir hatten auch gute Regisseure und auch immer rumgesponnen. Hat uns Spaß gemacht, uns da immer auch was auszudenken und was auszuklügeln.
Ja.
Aber ja, viel geiler die Idee, oft desto teurer. Und nachdem man da jetzt so direkt keine Münze zurückkriegt, ne, ist es natürlich schwierig.
Ja,
die Plattenfirmen sagen natürlich, was? Wir geben mit auf keinen Fall mehr so viel Geld aus wie bei euch 2008 oder so.
Ja, scheiße.
Oder
ja,
11
klar,
noch.
Ist aus deren Sicht irgendwo auch verständlich, aber ja, also ich hoffe, dass sich das alles wieder so weit erholt, dass man halt sagt, es ist ein wichtiges Tool, nicht nur fürs Marketing, sondern auch für den Künstler, für die Figur generell. Ne? Also so, du musst ja auch so ein Gesamtbild abliefern.
Ja, so eine Kunstform oder so ein Alter Ego oder so eine Band richtig darzustellen in einem abgefahrenen, schrägen Video oder so.
Ja.
Bei Rammstein oder so, das ist ja auch nicht wegzudenken, zum Beispiel deren Videos. Ne?
Die haben natürlich das nötige Kleingeld angehäuft mittlerweile, um so einen Scheiß einfach machen zu
können. Ja, klar.
Aber dann sag mal, Top 3 Musikvideos. Du hast die jeden Tag um die Ohren gekriegt, die Dinger.
Oh, das ist ganz, ganz schwer. Also, ich nehme jetzt mal Johnny Cash, Hurt.
Oh ja, sehr emotional.
Ja. Das ist jetzt technisch und vom Aufwand her, Special Effects mäßig, noch gar nicht mal so ein krasses Video, aber das ist so unfassbar berührend.
Ja.
Und Mark Romanek ist der Regisseur, der hat auch ganz bewusst da jetzt nicht auf dicke Hose gemacht, sondern hat Archivmaterial von Johnny Cash verwendet, hat ihn einfach ans Piano gesetzt und spielen lassen. Und wenn dann wirklich am Schluss des Videos dieser große, alte, da schon sehr, sehr kranke Mann den Pianodeckel schließt. da hatte ich echt eine Träne.
Ja, ich kriege jetzt schon Gänsehaut.
Das ist ein unfassbarer Videoclip. Von dem Song brauchen wir gar nicht reden, sowohl im Original wie auch von ihm.
Ja.
Also das ist ganz, ganz vorne dabei. Dann eigentlich fast alles, was Chris Cunningham gemacht hat. Der hat zum Beispiel die Videos für Aphex Twin gemacht.
Oh ja.
Und die sind sehr, sehr verstörend. Also Come to Daddy ist ein Video, das, glaube ich, das einzige Musikvideo, das mir einen Schrecken eingejagt hat. Weil da so ein...
Das ist evil, ja, ich kenne es.
Super evil, mit diesen komischen Masken, die er sein Gesicht, die den Kinder aufhaben und dann dieses Monster, das die Oma so anschreit und ich so, boah!
Das ist wirklich krass. Und immer in diesen verstörenden Fernsehbildschirmen überall aufflackert und so, überall seine Fresse. Ne? Das ist,
Musikvideo, wo man wirklich Angst hatte und dann mein Lieblings-Fun-Clip ist wahrscheinlich Sabotage von den Beastie Boys.
Ja, genau. Lange Aufsetzung
ist auch. Also das ist, der ist von Spike Jonze und das ist halt wirklich so eine super gelungene Persiflage-Parodie auf so 70er-Jahre-Krimiserien. Mhm. Und da sieht man halt, also was, das sind halt solche Supertypen, die Beastie Boys. Ne? Also,
absolut.
Außer die größten Lichtgestalten, die ich durfte auch einmal treffen und da dachte ich mir auch so, Wahnsinn, was seid ihr für geile Typen? Nicht zu fassen.
Jawohl.
Geil. Wie hieß das Video von Witch Doctor?
Mit diesen animierten
Kreis und dem Kreisrennen.
Mit dieser Multiplizierung.
Ah, ja. Die dann nach oben fliegen irgendwann.
Oh ja. Ganz, ganz tolles Video.
Wie heißen die? The Start.
The Start, holländische Band. Ne? Und genau. Witch Doctor hieß der Song.
Ja. Der ist krass.
Unfassbares
auch
Video.
Lange
habe ich auch Gänsehaut bekommen.
Die gesehen und bin komplett durch ein Video mal wieder geflasht worden.
Ja, ging mir genauso.
Fand danach die Mucke geil.
Hm. Also manchmal hilft
so ein Video,
um das Bild dazu, ne?
Total zu verstärken, was den Song ausmacht.
Geil. Bei Tool war ja das auch so.
Ja, oder? Tool ist immer großartige Animationsvideos immer. Ne? Mhm. Irgendwie wahrscheinlich wochenlang daran gefrickelt haben.
Ja.
Und das ist auch sehr gut. Ja, das waren super Sachen, da hat man sich drauf gefreut.
Oh Mann, jetzt habe ich voll Bock, weil ich hab diese ganzen Dinger ja wirklich auf DVD. Damit ich die wirklich gucken kann, wenn ich möchte. Klar, kannst du jetzt im Internet auch gucken, aber ich mache auch immer gerne so Musikvideoabende mit ein paar Freunden.
Ach geil,
das ist cool.
Da werden die Dinger reingeworfen und dann
möchte ich mal kommen.
Ah, ja,
auf jeden Fall. Wir machen mal so eine Runde.
Das ist mega. Konnoisseure und Musikvideos sind die ersten seit, weil ich habe halt so DVDs, da sind so meine absoluten Favoriten drauf und da muss man im Internet nicht lange rumsuchen. Hm. Dann laufen die da einfach auf dem Beamer.
Großartig.
Ja, mit guter Qualität.
Unsere Musikvideo Appreciation Society.
Alright.
Ja, finde ich super.
Also, was ich noch fragen wollte, nachdem du auf so vielen Konzerten auch warst und wahrscheinlich viele Bands und Künstler vor Ort interviewt hast, Backstage, im Hotel, bevor sie auf die Bühne gingen abends oder so, was waren die krassesten Aftershow-Partys, zu denen du eingeladen warst und was ist da passiert?
Also, jenseits von Gut und Böse waren immer die Aftershow-Partys bei den MTV Awards. Egal, ob das jetzt die MTV Europe Music Awards waren, die ja in verschiedenen europäischen Städten stattfanden, jedes Jahr in einer anderen, oder die MTV Video Music Awards, die lange in New York waren, dann in Las Vegas auch und so. Und was da abgeht, das ist, da werden sämtliche Klischees erfüllt.
Das glaube ich.
Großartig, I love it. Ich wäre so gern dabei gewesen.
Es sind noch gar nicht mal die offiziellen Aftershow-Partys, sondern die dann...
Ja, das ist ja meistens so, oder? Das war beim Echo ja auch so.
Genau, die von...
Die Gegenparty.
Ja, die Gegenparty, die entweder von Künstlern alleine geschmissen werden oder vielleicht noch von der Plattenfirma, aber halt nicht die offiziellen. Und ich bin, keine Ahnung wie, aber ich bin mal bei den MTV Awards in New York auf der privaten Party von Busta Rhymes gelandet.
Ah. Hm. Not geil. Bad.
Na, die wissen, wie man feiert, ne?
Alter.
Erzähl. Ich will es wissen. Lass mich nicht so stehen.
Wir haben uns schon ein bisschen gewundert, als Busta Rhymes auf seinem Rider für die Garderobe hatte der 200 Kondome stehen.
Geringe Zahl.
Und ich habe im Interview vor den Awards ihm gesagt, so, beim Rider stehen 200 Kondome, du und deine Entourage, ihr seid irgendwie 8, 9 Leute, was habt ihr heute noch vor? Oh Gott.
Und er so, ja, die anderen 400 kommen noch.
Und dann wirklich, um es kurz zu machen. Ich war also bei dieser Party von Busta Rhymes, bei der wirklich die unfassbar teuersten Champagner- und Cognac-Sorten flaschenweise rumgereicht wurden. Das ist aber nur eine Randepisode. Aber ich war noch nie auf einer Party, bei der im Raum neben einem, noch nicht mal hinter verschlossener Tür, noch nicht mal irgendwo in diesem großen Gebäude, wo wir uns befanden, es war irgendwie so ein, ja, so eine Mansion, wo so offen kopuliert wurde. sowas habe ich noch nie gesehen und ich habe wirklich schon ein paar Sachen gesehen. Aber als ich dann auf wirklich unmissverständliche Art und Weise demonstriert bekommen habe, was man mit 200 Kondomen machen kann, die man einfach mal so spaßeshalber auf dem Reiter schreibt, ja. Da wirklich, da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft.
Du warst nachhaltig verstört.
So, du hast mal eine Nacht im Knast verbracht.
Da war ich gerade 18. Und mittlerweile kann ich drüber lachen, aber ich war mit meinen Eltern im Urlaub das letzte Mal. Wir sind immer an die italienische Adria gefahren, so Cavallino, Jesolo, die Ecke. Und wir sind immer nach Venedig gefahren. Und in diesem Jahr, das muss irgendwie so, naja, so 84, 85, 85 gewesen sein, da kamen diese Freundschaftsbänder aus, die dann Wolfgang Petri auch so bis unter die Achsel hatte. Ja. Die kamen da gerade auf und in Italien waren die schon ein Jahr vor uns total in. Mhm. Und man konnte die total billig auf so Märkten kaufen. Und ein Kumpel von mir, der auch jedes Jahr da war, der hat gemeint, pass auf, wir machen jetzt hier ein Riesengeschäft, wir kaufen in ganz Venedig diese behämmerten Bänder auf und verticken die dann bei uns viel teurer. Ja. Eigentlich ein genialer Plan. Ja. Und dann hatten wir...
Auch erstmal legal.
Erstmal legal, ja. Und dann hatten wir jeder von uns zwei so Riesentaschen mit Freundschaftsbändern voll. Mhm. Im Wert von, keine Ahnung, damals 20, 30 Mark oder so. Und sitzen halt so am Markusplatz, trinken was und sitzen so mit unseren 6 Tüten, Riesentüten, die wir dann hatten, da. Und dann kam so eine Polizeistreife vorbei und hat gemeint so, was soll es hier werden?
Das ist was voll.
Dann, wir konnten kein Italienisch, die konnten kein Englisch, wir konnten uns nicht verständigen. Letzten Endes habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass die dachten, wir sind illegale, so Schwarzverkäufer von diesen Bändchen, sind keine italienischen Staatsbürger, sind Hehler oder was weiß ich, hatten keinen Ausweis dabei, also maximal beschissen gelaufen. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass wir die Nacht allein auch zur Feststellung unserer Personalien und überhaupt um die Sachlage zu klären, haben wir in der Polizeiwache am Markusplatz in Venedig verbracht. Und unsere Ausweise waren ja auf dem Campingplatz, wo wir waren.
Wegen fucking Freundschaftsbändchen.
Wegen fucking Freundschaftsbändchen. Und dann habe ich gesagt, das ist
eine traurige Geschichte.
Können wir auf diesem Campingplatz.
Aber immerhin in Venedig.
Immerhin in Venedig. Und dann wirklich so, ich habe gefragt, können wir anrufen? Mein Papa, der ist auf dem Campingplatz, die rufen den aus, dann kommt er ans Telefon. Und jetzt kommt das Geilste. Die rufen auf diesem Campingplatz an, lassen meinen Papa ausrufen und mittlerweile hatten sie einen Dolmetscher besorgt. Mein Vater schildert meinem Vater am Telefon die Geschichte und mein Vater sagt zu mir, also fragte dann am Ende so, können Sie Ihren Sohn und die anderen beiden Herren abholen hier? Und mein Vater so, Na. Die können doch mal schön bei euch bleiben, die Deppen. der dachte natürlich, wir mit unseren Scheißideen. Ne? Wir haben es vollkommen verdient bei Wasser und Brot eine Nacht da.
Aber wie traurig, ne? Da ist man schon mal im Knast und dann nicht wegen Koks oder Autodiebstahl, sondern Freundschaftsbändchen.
Freundschaftsbändchen, ja, mega glamourös.
Ja. Na, vielleicht waren die ja auch, heute ist ja eine gängige Schmuggelart, dass man das Kokain quasi verflüssigt, in Klamotten tränkt.
Aha.
Und dann
löscht man die Freundschaftsbändchen oder wie?
Nee, dann muss man das natürlich irgendwie chemisch wieder rauslösen oder so in Pulver bringen.
Ach stimmt, so ähnlich, das war ja, was habe ich erst gesehen? War das bei Narcos oder war das bei Queen of the South? Irgendwie auch so eine mexikanische Drogenbaron-Serie. Da haben die das so gemacht.
Stimmt. Im Netflix-Bildungsfernsehen.
Mhm. Ja. Sozusagen, ja. Es ist ja alles irgendwie eine Doku da.
Ja, geil.
Wow.
Rock'n'Roll-Geschichte. Knallharte Rock'n'Roll-Geschichte.
Geil, sag mal, noch eine Frage zu MTV Awards, Echo, Preise. Was hältst du davon? Fehlt es? Muss es wieder geben? Wird es wieder einen geben? Ein Musikpreis?
Braucht man das?
braucht man das nicht?
Ich gehöre eher zu der Fraktion, die sagen, so dass hier Award-Veranstaltungen sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil letzten Endes war es ja dann nach hinten raus nicht viel mehr, als dass sich halt die Branche selber gefeiert hat. Das hatte dann ja, ja auch gar keine künstlerische Relevanz mehr. Man wusste ja auch gar nicht, beim Echo, da hat mir dann auch wirklich die Transparenz gefehlt. So, warum kriegt der jetzt ein Echo und der nicht? Und man hat immer gesagt, Verkaufszahlen, right. Ja, ja. Und dann tritt der Vogel aber auf und plötzlich hat er dann auch viel verkauft. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Solche Sachen halt. Und also ich finde es generell nicht schlecht, wenn man Künstlerinnen und Künstler für tolle Dinge auszeichnet.
Ja.
Aber dann finde ich, muss das inhaltlich und transparent begründet sein. Es müssen vielleicht auch nicht nur Verkaufszahlen drüber entscheiden, sondern Leute, die vermeintlich Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und dann finde ich das aber in einem entsprechenden Rahmen vollkommen in Ordnung. Aber so vollkommen aufgeblasene Veranstaltungen, bei denen eigentlich nur Geld verbrannt wurde und bei dem auch einfach nur gemauschelt wurde, finde ich, da war es jetzt auch mal höchste Zeit, dass sich das Business in der Hinsicht zumindest ein bisschen gesund schrumpft und sagt so, okay, wir haben es wirklich so ein bisschen übertrieben jetzt mit dem Selbstfeiern und Geld verbrennen. Jetzt gucken wir halt mal, dass wir uns wieder aufs Wesentliche besinnen. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, fehlen euch so Awardshows, da eingeladen zu sein, was zu gewinnen, so als Anerkennung?
Oh, ich bin auch immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite stimme ich dir zu, das sind reine Marketingveranstaltungen, Imageveranstaltungen für die Plattenfirmen selbst, um irgendwie den Preis für bestimmte Stars auch hochzutreiben oder die, die eh schon erfolgreich sind, noch höher zu verticken. Und ja, das ist schwierig, weil ich finde auch, aber auch, ich finde auch kuratierte Preise auch schwierig, weil Musik ist einfach verdammt vielfältig und Geschmackssache. Und wie können fünf Leute darüber entscheiden, was ist gut und was nicht gut? Und
nach welchen Kriterien?
Es fehlt manchmal, also das Einzige, was mir fehlt, ist, finde ich, waren so solche Preise so ein bisschen die Fokussierung. Musik ist wertvoll, Kunst, Kultur ist wertvoll und Musik machen hat einen kulturellen Wert und ist wichtig. Das fehlt
und
ein bisschen.
Und so eine Bühne, also Oscars, Grammys und so ein bisschen, ne, dass man in Deutschland auch sowas hätte noch, ne, wo Leute jenseits Social Media und Streaming-Plattformen auch so ein Event für Musiker, für die Branche und so, das fehlt
bin
schon.
Und dass
halt auch wirklich so internationale Größen dann kommen und auftreten und dann hast du den und jenen da.
Man muss aber auch leider sagen,
das ist ein bisschen schade. Als Image-Tool sozusagen.
Das stimmt, auf jeden Fall. Aber man muss auch leider sagen, dass die Deutschen da einfach nicht so ein Händchen haben für solche
richtig
so Award-Shows, die richtig knallen. Also ich fand das Echo und so, das war auch immer so bisschen arm.
Bisschen cheesy auch immer.
Ja.
Ja, schon.
Also so richtig, richtig geknallt hat es eigentlich nie. Es war immer nett und das soll jetzt auch nicht so super hier so schnöselig und hab schon alles gesehen mäßig klingen, aber wenn man sich halt Awardshows in Amerika oder auch England anguckt und die dann vergleicht mit denen, die man hierzulande auf die Beine gestellt hat, das war schon ein ganz schöner Unterschied.
Ja, ja.
Und da weiß ich dann nicht, ob das eine Kultur ist, die man noch weiter pflegen muss. Aber ja, also es gibt ja verschiedene Modelle, wie man die Awardshow wiederbeleben kann. Ja, hier auch in Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Und das sind alles noch nicht so hundertprozentig ausgegorene Sachen. Aber hey, wenn jemand eine gute Idee hat und weiß, wie man das vernünftig umsetzt,
dann kann er dich ja fragen.
Ja, dann ruft er hier an.
Soll er euch einen verleihen?
Ja,
oder so, los. Dann haben wir es.
Es ist erstmal Grundvoraussetzung.
Wenn es einen neuen Musikpreis gibt,
dann machen wir den.
Sehr gut. Dann ziehen wir das Ding jetzt wieder raus aus der
Küche. Beste Idee des Abends.
Ja.
Boss Hoss gibt's euch auf die Ohren. Heute haben wir rausgesucht The Drips. Kennst du die?
Kenn ich nicht.
Das ist interessant. Also es ist eine Punkrock-Band aus Los Angeles. 2001 gegründet und es ist ein Side-Project von Musikern, die man aus anderen Bands kennt, zum Beispiel Mac Cordran und Joby J. Ford von Bronx.
Die kenne ich.
Ja, und Tony Bevilacqua oder Bevilacqua von den Distillers.
Auch.
David Hidalgo Jr. von Suicidal Tendencies und Social Distortion.
Eine Supergroup sozusagen.
Und Vincent Hidalgo von Bullet Treatment und Marachi El Bronx.
Klingt irgendwie ganz geil.
Wie heißen die Kollegen?
So, die heißen Drips und die haben sich 2001 gegründet, aber da die natürlich durch ihre Hauptbands sehr ausgelastet waren, gab es in den ersten 5 Jahren kaum oder fast gar nichts oder extrem wenig von den Drips zu hören oder zu sehen. Und so plätschern die Jahre dahin und es gibt eigentlich nur ein Studioalbum aus 2006. 2016 gab es dann quasi eine Reunion, haben sie sich wieder zusammengefunden mit ein paar Shows in Kalifornien und 2 Shows davon wurden auch digital released.
Alright. Also das war eine großartige Sendung, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten davon mehrere Sendungen machen. Du hast viel erlebt, viel zu erzählen. Yes. Ich gehe jetzt zur Aftershow-Party von Busta Rhymes. Weiß nicht, was ihr so macht.
Bist auf den Geschmack gekommen, ne?
Ja, ja. Ich bin dabei.
Vielen Dank, Markus.
Markus Kafka, es war uns eine große Ehre. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Und Ciaudi.
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 Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.